ist Road to Berlin. Von der Ruhr an die Spree. Der politische Talk zur Bundestagswahl 2021. Ihre Tourguides sind Max Eitner und Ralf Bienko.
Deswegen muss ich nächstens wieder hin.
Hallo und willkommen zu einer Sonderausgabe von Road to Berlin. In dieser Ausgabe geht's um ein Treffen im Rahmen der Serie Fiedler will's wissen. Sebastian Fiedler hatte Professor Dr. Karl Lauterbach eingeladen. Rund 400 Leute folgten den beiden in die Traglufthalle am Flughafen Essen-Mülheim. Professor Karl Lauterbach ist zweifelsohne einer der Experten, wenn es um Gesundheitspolitik in Deutschland geht. In diesem nun folgenden Ausschnitt hört ihr seine aktuellen Erkenntnisse zum Thema Covid-19. Immer wieder garniert mit klugen Fragen von Sebastian Fiedler. Viel Spaß beim Zuhören.
Will ich vielleicht ganz persönlich einmal fragen, weil das fragen sich, glaube ich, auch viele Leute. Du liest eben gerade sehr viel Studien, berichtest ja auch bei Twitter, ich verfolge das auch mit, sozusagen von der aktuellen Erkenntnislage, bist aber jetzt auch noch im Wahlkampf und wie ich gerade eben erfahren habe, schreibst du nebenbei auch noch ein Buch. Wie geht das? Wie geht es dir gerade? Wie schaffst du das?
Offen gesagt, also mehr schlecht als recht, aber ich arbeite hart, wie jeder von uns. Ich widme wirklich sehr viel Zeit diesen Themen. Also das sind Themen, die mich auch berühren. Und also daher habe ich mein Freizeitverhalten etwas ökonomisiert, aber ich arbeite auch hart. Wie es so heißt, wie ich meinen Kindern auch immer also vortrage, mittlerweile tragen sie es mir selbst vor, ohne Fleiß kein Preis.
Ich würde tatsächlich mal ganz gerne vielleicht in die aktuelle Lage einsteigen und da wird es natürlich auch schon so ein bisschen ernster und ich habe es mir jetzt insoweit ein bisschen leichter gemacht. Ich habe jetzt nicht viele Zeitungen gewählt, sondern habe einfach deinem Twitter-Account Aufmerksamkeit geschenkt und stoße natürlich auf unterschiedliche Zahlen dann. Eine Zahl, die kursiert in Israel, trotz einer hohen Durchimpfung haben wir da glaube ich über 640er Inzidenzen jetzt, wenn ich das so recht im Kopf habe und eine der Thesen, auf die wir von hier aus ja auch sehr stark staunen, ist, glaube ich, viel diskutiert. Liegt das daran, dass die bei den BioNTech-Impfungen nur einen 3 Wochen Abstand haben? Also kann man da was schon sagen? Oder ist es etwas, was uns große Sorgen machen muss, hier aus unserer Situation auch heraus?
Genau, ja, die schnelle Antwort ist, wir wissen das nicht genau. Es ist ganz klar, dass die BioNTech-Impfung also an Wirkung verliert, je länger man sie also schon hatte. Und es ist auch klar, dass also dieser Abstand von 3 Wochen zwischen der ersten und der zweiten Impfung den Impfstoff nicht maximal also zur Wirkung bringt. Besser sind Abstände von 6 Wochen, sogar noch längere Abstände. Das hat man aber in Israel nicht gemacht, sondern hat man den minimalen Abstand genutzt, hat sehr schnell geimpft. Und die Impfung liegt auch 3 Monate länger zurück als unsere Impfung. Jetzt gibt es 2 Möglichkeiten, die das, ich sag mal, Fiasko in Israel erklären. Die eine Möglichkeit ist, dass also die geringere BioNTech-Wirkung nach 3-wöchiger zweiter Impfung, dass dies der Grund ist, dass also ein großer Teil der dortigen Infektionen Durchbruchinfektionen sind, also bei Vollgeimpften. Leider auch schwerere Erkrankungen, also nicht nur leichte also Erkrankungen im Sinne von Erkältungsbeschwerden, sondern auch Hospitalisierungen. Das könnte daran liegen, es könnte aber auch daran liegen, dass also die Impfung schon länger zurückliegt. Und wenn das der Fall ist, dann bekommen wir auch ein Problem. Und daher habe ich übrigens damals bereits, als die Abstände zwischen der ersten und der zweiten Impfung bei verschiedenen Impfstoffen minimiert wurden, damit wir schneller durchimpfen würden, habe ich immer davor gewarnt, weil also tatsächlich der Impfabstand ist sehr wichtig. Der Körper nimmt die zweite Impfung nur vollständig an, wenn die erste Impfung schon eine Zeit lang zurückliegt. Ich hoffe, dass es daran liegt und dass es nicht der Wirkungsverlust ist, den wir aber auch beobachten. Es ist ganz interessant, also, dass die Impfstoffe, die am Anfang nicht so stark gewirkt haben, die Vektorimpfstoffe AstraZeneca, Johnson & Johnson, dass die zwar mit einer schwächeren Impfwirkung starten, aber von dieser schwächeren Impfwirkung weniger schnell verlieren als die Messenger-RNA-Impfstoffe. Daher werden wir langfristig wahrscheinlich in vielen Zusammenhängen versuchen, Kreuzimpfungen zu machen zwischen Vektorimpfstoffen und Messenger-RNA-Impfstoffen.
Wenn die Wirkung nachlässt, dann sprechen wir über eine dritte.
Genau, dann sprechen wir über die dritte Impfung. Das wird jetzt in Israel flächendeckend gemacht. Man ist dort quasi in eine Notfallsituation gekommen, weil es sich eben nicht bewahrheitet hat, dass die Durchbruchinfektion, also wenn ich geimpft bin voll, infiziere mich dann trotzdem, dass das immer harmlos ist, sondern leider hat es sich erwiesen, dass diese Erkrankungen dann auch schwerer verlaufen können. Und daher wird man jetzt dort notfallmäßig, also die Erwachsenen mit einer dritten Impfung versorgen. Und was wir wissen von den Studien bisher, dass dann die Antikörperproduktion deutlich zunimmt. Es wird zwischen 6 bis 12 mal so viel Antikörper dann gebildet, wie man gerade hat. Und somit ist die ursprüngliche Impfwirkung, die man hatte nach der zweiten Impfung, selbst dann, wenn der Abstand lang war, diese Wirkung erreicht man auf jeden Fall. Das ist die gute Nachricht. Also die dritte Impfung wirkt und wird auch jetzt in Israel flächendeckend getestet. Und die Information zur Wirkung, die wird auch präzise ausgewertet. Und die Ergebnisse werden der gesamten Welt zur Verfügung gestellt.
Das ist ein gutes Stichwort, weil die Impfung jetzt aktuell uns natürlich vorwiegend vor dem Hintergrund der Situation der Schülerinnen und Schüler besonders interessiert. Wir haben eine Situation, die du auch geteilt hast im Internet, bezogen auf die Inzidenzen. Ich erinnere mich an diese Farbgebung der Karte, wo wir hier gerade in Nordrhein-Westfalen wirklich tief lila sind. Das ist, glaube ich, die zweitschlimmste Farbstufe, die sozusagen die Farbskala überhaupt so hergibt. Und jetzt haben wir die besondere Situation, dass wir in Nordrhein-Westfalen irgendwie, wie soll ich mal sagen, so eine Hin- und Her-Schulpolitik so kennen jetzt schon seit Ausbruch der Pandemie. Wie ist denn da deine aktuelle Einschätzung? Was müsste eigentlich getan werden? Und ich gebe mal noch ein weiteres Stichwort mit hinein in die Diskussion. Das hat uns sowohl jetzt hier in Mülheim und Essen auf lokaler Ebene natürlich beschäftigt, aber auf der anderen Seite haben wir unter anderem auch mit Dario Schramm, dem Bundesschülersprecher, dazu eine Diskussion einmal gehabt. Das sind die berühmten Luftfilter. Da hat es ja Fördergelder des Bundes gegeben, die sind teilweise nicht so abgerufen worden. Und wenn man so von außen als Zeitungsleser zuschaut, fragt man sich, ob jetzt nun wirklich gerade ein Jahr vergangen ist seit dem letzten Sommer oder nicht.
Genau, wir haben eine ungünstige Situation. Hier muss man zunächst einmal ganz ehrlich zugeben, Frage, wie schädlich ist Covid eigentlich für Kinder? Dass das nicht endgültig geklärt ist und dass es dort Meinungsverschiedenheiten gibt. Ich selbst vertrete auf der Grundlage der vorliegenden Literatur die Position, dass wir hier besser vorsichtig sind. Wir wissen von Covid, dass das keine Krankheit ist, die alleine das zum Beispiel Lungengewebe betrifft, sondern Covid betrifft in erster Linie wahrscheinlich noch mehr als das Lungengewebe, das Schleimhautgewebe, die ganz kleinen Gefäße, das sogenannte Endothel. Das Endothel sind die ganz kleinen Gefäße, die in den Organen liegen, im Gehirn beispielsweise, Niere, Lunge und Gewebe, die sehr viel Endothel haben, die werden von Covid auch besonders stark geschädigt, weil dort die Endotheldichte so hoch ist. Und wir wissen auch relativ genau, was da passiert. Es gibt im Endothel einen Rezeptor, ACE2-Rezeptor, und dieser ACE2-Rezeptor, an den bindet das Spike-Protein von Covid. Und wenn Kinder wachsen, dann wachsen insbesondere die Gefäße in den Organen, im Gehirn beispielsweise, in den Nieren, in der Lunge und so weiter. Und wenn die ACE2-Rezeptor von Covid befallen werden, werden sie oft beschädigt, funktionieren dann nicht mehr so gut. Und das ist übrigens auch der Grund, weshalb Covid nicht nur die Lunge befällt, sondern die Niere befällt. Man bekommt oft ein Nierenversagen. Die meisten Patienten, die wir nicht durchbekommen haben in der Klinik, die sind daran gestorben, dass die kleinen Gefäße kaputt gegangen sind. Und wenn die kleinen Gefäße kaputt gehen, dann versuchen wir das zu retten durch so eine Blutwäsche, die gleichzeitig Sauerstoff ins Blut hineinbringt, ECMO-Verfahren. Aber der Prozess ist so fulminant, wenn es richtig mal angefangen hat, hat sich verstärkt, dass dann in Deutschland, wo wir auf ECMO gut spezialisiert sind, Spezialkliniken haben, die Unikliniken, Großkliniken, die dort was machen, trotzdem haben wir nur 30% der ECMO-Patienten durchbekommen, 70% sind uns gestorben in bester Versorgung. Das zeigt, wie gefährlich der Prozess sein kann. Das ist auch der Grund, weshalb also, sagen wir, jeder Vergleich von Covid mit einer Grippe unsinnig ist. Und wir wissen nicht genau, wo das dann weitergeht, wenn jemand den Infekt hat, also sozusagen von der harmloseren Erkrankung auf dieses fulminante, einmal auch die Blutgerinnung beeinflussende Krankheitsbild. Aber wir wissen, wenn es einmal eingetreten ist, dann können wir nicht viel machen. Das tritt bei Kindern ganz selten ein. Also bei einem von 10.000 Kindern passiert das, dass wir, sagen wir mal, so einen fulminanten Verlauf haben. Aber wenn die kleinen Gefäße sich entwickeln und kriegen also hier mit dem AC2-Rezeptor Covid-Angriff, dann wissen wir nicht genau, ob die Blutgefäße sich beim wachsenden Kind dann nochmal so gut ausprägen, wie es sonst getan hätten. Und das kann Auswirkungen haben auf alle Organe, einschließlich des Gehirns. Von daher gibt es in Amerika viele Kinderärzte, die sagen, das können wir nicht riskieren. Wir können nicht riskieren, dass wir in ein paar Jahren sehen, dass es dann doch den Kindern so geschadet hat, dass sie beispielsweise nicht ganz so, sagen wir mal, gut sich konzentrieren können, vielleicht nicht ganz so schlau sind in der Schule, dass die Nierenfunktion vielleicht doch nicht so gut ist. Und daher haben also die 50 führende Spezialisten für Kinderheilkunde, die haben auf eigene Kosten jetzt einen großen Aufruf an die amerikanische Politik, die New York Times und die Los Angeles Times gebracht, vor 2 Tagen, und haben dann die Politik dort nochmal appelliert, das riskiert hier nichts. Wir als Kinderspezialisten, da war auch das Children's Hospital von der Harvard Medical School beteiligt, wir als Kinderspezialisten, wir können nicht ausschließen, dass die Kinder hier bleibende Schäden bekommen. Auf dem Hintergrund argumentiere ich, also jetzt zu deiner Frage zurückkommend, dass wir hier wirklich zu viel riskieren. Wir haben im Moment eine Situation, wo wir, wenn wir so weitermachen, in den nächsten Monaten eine komplette Durchseuchung der nicht geimpften Kinder riskieren. Das muss man offen sagen, weil es stoppt ja nicht von allein. Also in den Innenräumen, wenn nicht mehr so gut gelüftet werden kann, dann läuft das durch die Klassen durch. Auch heute eine Studie in der New York Times besprochen wurde, die wollte ich auf Twitter stellen, habe ich ja nicht mehr geschafft. Da war ein Lehrer infiziert, der ist 2 Tage, dann hat er gezögert, sich untersuchen zu lassen, hatte noch nicht so viele Symptome. Dann haben sich 28 Kinder infiziert. Das läuft bei geschlossenen Räumen, läuft das richtig hart durch. Und das kann gut ausgehen, dass wir in ein paar Jahren sagen, naja, sehr viele Kinder haben das bekommen. Aber es ist nicht zurückgeblieben, aber es gibt ehrlicherweise keinen Spezialisten, der dies jetzt garantieren könnte. Daher plädiere ich schon seit langem dafür, dass wir das machen, was evidenzbasiert ist. Wir impfen die Kinder von 12 bis 17, wo wir impfen können, empfehlen das den Kindern. Ich habe meine eigene 14-jährige Tochter auch geimpft, habe ich selbst geimpft, sie wollte das auch, also wenn die Kinder das wollen.
Gott sei Dank.
Das ist ganz klar, die Kinder geimpft werden. Und für die nicht geimpften Kinder müssten wir eine Kombination fahren, was gesichert ist, wenn ich die Kombination fahre, Luftfilter, am Ende der Stunde wird einmal gelüftet und alle tragen Maske. Dann lässt sich das Infektionsrisiko um den Faktor 30 reduzieren. Damit kämen wir quasi über die Runden, bis wir, sagen wir, so viele Erwachsene geimpft haben, dass die Kinder dann nicht dieses Risiko tragen würden. Das wäre mein eigener Vorschlag. Das ist aber wirklich nie umgesetzt worden. Ich will hier keinen billigen Wahlkampf machen. Ich unterstütze dich sehr gern. Aber tatsächlich ist es so, dass es in Nordrhein-Westfalen halt besonders schlecht jetzt läuft und dass da auch gar kein Problembewusstsein ist. Da wird am liebsten hätte man dort, dass der Landesregierung, dass man gar nicht über diese Themen spricht, sondern erst wartet, lass uns erst mal warten, bis der Armin Laschet gewählt ist, dann gucken wir mal, was wir weitermachen und so. Das Thema ist überhaupt nicht wirklich gerade angekommen. Es gibt viel zu wenig Initiative. Aus meiner Sicht ist es so, dass wir derzeit die Kinder in unverantwortbarer Weise im Stich lassen.
Nach der Diskussion zwischen Karl Lauterbach und Sebastian Fiedler führte Sebastian noch durch eine sehr informative und engagierte Fragerunde. Auch da hören wir noch mal rein.
Ja, guten Abend. Mein Name ist Dustin Pacula. Ich komme ja aus Mülheim und ich habe viel mit dem Amateursport zu tun, sprich Fußball, Kinder- und Jugendfußball. Und wir hatten ja auch unter diesem Lockdown gelitten und im Grunde genommen haben wir auch viele Nachwuchsspieler in der Zeit verloren. Und jetzt stellt sich einfach die Frage, auch in Zukunft, und es wird ja auch viel in Schulen investiert, sprich in Luftfilter, was Sie angesprochen haben. Wie gehen wir denn mit der Kabinensituation jetzt im Wintersport vor, in den Fußballvereinen? Was sollte man dort tun? Und was raten Sie dem Verein? Und welche Perspektiven gibt es jetzt über den Winter?
Sehr gute Frage. Tatsächlich, also Kabinen und Toiletten sind Hochrisikoräume, was also jetzt in Sport im Winter angeht, weil dort als Konzentration der Viren sehr hoch ist und es ist alles recht schlecht gelüftet und von daher sind das Bereiche, wo man schauen muss, wie hoch die Inzidenz ist. Also wenn es tatsächlich so ist, dass bei vielen Sportlern die Impfung fehlt und wir haben noch weiter hohe Inzidenzen, dann wird man wahrscheinlich auch diese Kabinen und Toiletten kaum betreiben können. Toiletten können dann nur benutzt werden mit FFP2-Maske. Würde ich sowieso jedem raten, also der einfachste Weg, das Risiko der Infektion zu reduzieren, ist eine FFP2-Maske mit zur Toilette zu nehmen, weil dort die Konzentration der Viren nicht wegen der Ausscheidungen, sondern schlicht und ergreifend wegen der mangelnden Luftzirkulation sehr hoch ist. Und da müsste das Thema geht ja nicht weg, indem es verschwiegen wird, aber das ist tatsächlich noch ungelöst. Und ich glaube, dass dann tatsächlich in den Kabinen entweder FFP2-Masken getragen werden müssen, oder die Kabinen können nur bei entsprechender Lüftung genutzt werden.
Schön, weitere Fragen?
Hallo, ich bin Ralf Bienko, ich bin Podcaster hier in Mülheim. Und wir führen regelmäßig so ein Medizingespräch innerhalb unseres Podcasts. Meine Frage geht dahin, wenn Corona alltäglich wird, kann es dann sein, dass in einer Frist von vielleicht 5-6 Jahren uns genauso gegen Corona impfen lassen wie heute gegen Grippe?
Ich glaube nicht, dass Corona jemals richtig alltäglich wird. Also mit Corona geht, wie gesagt, diese Beschädigung der kleinen Blutgefäße einher, was ich bei einer normalen Grippe nicht habe. Das heißt, wenn ein älterer Mensch, wenn er ein paar Jahre an Corona erkrankt, dann ist das immer eine viel schlechtere Nachricht, als wenn er an Grippe erkrankt wird. Und die Idee, dass Corona irgendwann sowas sein wird wie ein ganz normales Corona-Erkältungsvirus, das stimmt. Aber das wird keiner von uns noch erleben, weil dafür braucht es viele, viele Generationen, wo das Virus harmloser wird und wo wir quasi eine ganz andere Immunität aufbauen. Somit wird Corona immer also eine besondere Rolle spielen und das insbesondere für Ältere. Und es kann auch sein, dass wir mal zum Beispiel an der Situation kommen, dass wir zwar Impfungen haben, aber dass dann doch eine Variante entstanden ist, die von der Impfung nicht voll erfasst wird, sodass wir dann also schnell handeln müssen. So, Corona wird auch dauerhaft immer suspekt bleiben. Wie wir dagegen impfen werden, das ist unklar. Also es kann sein, dass wir über mehrere Impfzyklen, meinetwegen dritte, vierte Impfung, dass wir dann, wenn keine wesentlich neuen Varianten kommen, erstmal aus dem Schnader sind, aber was ganz gut sein kann, weil ja so viele Menschen weltweit noch nicht geimpft sind, dass es Varianten gibt, die dann doch wieder gefährlich sind, sodass es doch wieder zurückkommt. Es wird nicht wie folgt laufen, dass man nachher, dass wir in 10 Jahren zurückblicken, nur es war schrecklich, 1,5 Jahre haben wir gekämpft, dann kam die Impfung, dann dachten wir, wir hätten es fast besiegt, dann kam dann noch die Delta-Variante, die haben wir dann auch noch überstanden, das ist dann gewesen. So wird man nicht davon reden, sondern es wird so sein, dass aus anderen Varianten noch kommen. Ich hatte eben schon von diesem Einschuss C1, C2, also C1.2 also gesprochen in Südafrika. Es kann gut sein, dass das nochmal über uns wegfliegt, aber es wird Varianten geben und wir werden nur über die Jahre hinweg immer besser werden, die Impfstoffe schnell zu entwickeln. Das ist übrigens einer der Gründe, weshalb ich seit langer Zeit dafür plädiere, dass wir eine eigene, auch sagen wir, mit Steuermitteln bezahlte, schnelle Impfstoffentwicklung aufbauen. Forschung in den Impfstoffen. Die Kosten so einer Pandemie sind unbezifferbar. Wirklich unfassbar. Das, was wir an Impfungen jetzt ausgeben und Vorbeugung hätten ausgeben müssen, wenn wir es gut gemacht hätten, das ist weniger als 1 Promille der Kosten der eigentlichen Pandemie. Von daher wäre das eine extrem sinnvolle Investition, wenn wir dazu kämen, tatsächlich eine unabhängige, wirklich aggressive Impfstoffforschung aufzubauen. Wir brauchen eine Gruppe von Modellierern. Die Engländer waren uns in jeder Hinsicht beim Modellieren überlegen. Wir hatten noch wenige Einzelkämpfer wie Michael Meyer-Hermann am Platz, aber die Engländer und auch die Amerikaner, die Harvard School of Public Health, wo ich ja selbst angebunden bin, die Kollegen dort, die haben mit ganz anderen Ressourcen arbeiten können. Da waren ganz andere Modellierer, das haben wir nicht da gehabt. Und wir hatten keine Schutzausrüstung da, wir haben keine richtige Pandemie-Surveillance. Da müssen wir wirklich aufrüsten und uns wesentlich besser aufstellen, als wir es jetzt gewesen sind.
Das erinnert mich an den Satz, den wir auch aus der Kriminalprävention kennen. There's no glory in prevention, heißt es immer so schön. Man kann da irgendwie keinen Blumentopf mit gewinnen, angeblich. Dabei ist es natürlich grundfalsch. Ja. Weitere Fragen.
Guten Tag, Günther ist mein Name. Ich bin eine der Ersten, die geimpft worden ist. Allerdings Kreuzmischung habe ich bekommen. Wir haben unter anderem BioNTech oder Moderna bekommen. Jetzt ist meine Frage, wie wäre denn die dritte Impfung? Oder steht uns das noch zu?
Ja, also zunächst einmal, es kommt einfach auf das Alter an, weil wir zum jetzigen Zeitpunkt, also für die dritte Impfung nur diejenigen impfen, die vom Alter her über 80 und von der Erkrankungsgenese, Autoimmunerkrankungen, Immunsuppression, Krebspatienten und so weiter und so fort, die Impfung benötigen. Da ist übrigens mangelhaft, dass ich kritisiere nicht den Gesundheitsminister, aber das Gesundheitsministerium muss eine klare Liste da endlich rausbringen, wer die Leute sind. Diese Frage bekomme ich jeden Tag und da kann man nicht drum herum rutschen. Da muss auch ganz klar gestellt werden, weil die Menschen wollen das ja wissen. Wir wissen zum Beispiel aus medizinischer Sicht, dass wir nur mit Moderna und mit BioNTech dritte Impfung machen können. Viele Leute fragen sich das. Womit kommt denn die Impfung und so weiter und so fort? Wer wird das sein und so? Das müsste so schnell, das müsste einfach klar gemacht werden. Nur diejenigen, die länger als 6 Monate zurückliegen, 80 Jahre alt sind, Krebskranke, Autoimmunerkrankungen, Methotrexatnutzer, dann wir impfen nur mit Moderna und mit BioNTech. Und die Impfung wird angeboten in den Impfzentren, in den Praxen, aber auch also bei den Betriebsärzten. Es muss einfach komplett runtergeschrieben werden, zur Verfügung gestellt werden. Denn die Impfungen sollen ja, das ist kein Witz, ab September starten. Und wir haben bisher überhaupt keine Klarheit. Das geht überhaupt nicht.
Lieber Karl, jede noch so schöne Veranstaltung neigt sich dem Ende zu. Fiedler will's wissen, hatten wir ja so als Titel geschrieben. Ich habe eigentlich jetzt mehr erfahren, als ich mir hätte vorstellen können tatsächlich. Du bist Professor und damit Hochschullehrer und ich glaube, deine Studierenden können sich glücklich schätzen, weil du also eine Gabe hast, die Dinge wirklich sehr plastisch auch Menschen, die nicht Medizin studiert haben, zu erläutern. Und deswegen danke ich dir wirklich ganz herzlich für die Wertschätzung, die du mir entgegengebracht hast, indem du heute diese Veranstaltung bereichert hast. Hier sind 400 Leute gekommen, insbesondere weil sie dich sehen wollten und weil sie etwas dazulernen wollten. Es waren viele Aspekte dabei, die wir nicht aus Talkshows bisher gelesen haben. Jedenfalls ging es mir tatsächlich so. Insoweit war das auch ein riesengroßer Mehrwert und für mich tatsächlich, wenn ich das so sagen kann, auch was das Veranstaltungsformat so angeht und die Location. Deswegen, Oliver, nochmal ganz, ganz lieben Dank für diese tolle Organisation hier. Das ist schon wirklich was Besonderes. Und insoweit, bevor ich den Falk noch dazu bitte, möchte ich nochmal sagen, dass mir dieses Format zunehmend Freude bereitet. Also das hat sich ja von einer Idee jetzt zu solch tollen Veranstaltungen entwickelt. Jedenfalls steht für mich fest, wenn das klappt am 26., werde ich das noch weiter durchziehen und jedenfalls werden wir noch weitere solcher schönen Diskussionen dann auch tatsächlich erleben.